wahnsinnig gewordenen Welt
sind wir die vernünftigste Alternative. Radio Frei.
Und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Raumfahrtjournals im Jahr 2025. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. Die Mission Euklid öffnet Schatztruhe an Daten und gewährt erste Einblicke in die Tiefen des Universums. Was hinter dieser Meldung steckt, frage ich dem Projektbeteiligten Dr. Knut Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Eine weitere interessante Mission, die Mission Biomass, die das sogenannte Lungenvolumen unserer Erde vom Weltraum aus bestimmen soll, so die Schlagzeile beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Was sich hinter dieser Meldung verbirgt, darüber bin ich im Gespräch mit Dr. Albrecht von Baken, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, Erdbeobachtung und ebenfalls Projektbeteiligter. Aktivitäten um und auf der internationalen Raumstation und der chinesischen Raumstation Tiangong werden wir mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen besprechen. Natürlich darf auch das astronautische Tagebuch mit der Ausgabe April 2025 nicht fehlen. Darin informieren wir über alle Raumfahrtstarts, die in diesem Zeitraum ins All gelangt sind. Oder natürlich auch über eventuelle Fehlschläge. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen, eventuell auch anzuschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Das von der Europäischen Weltraumbehörde ESA über 2 Tonnen schwere Weltraumteleskop Euklid wurde am 1. Juli 2023 von den Raumfahrtstartanbieter SpaceX mit einer Falcon 9 Trägerrakete zum Lagrange-Punkt 2 transportiert. Am 19. März 2025 wurden die ersten umfassenden Daten veröffentlicht. Hierzu begrüße ich Dr. Knut Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie Heidelberg und Projektbeteiligten. Guten Tag, Dr. Jahnke.
Einen schönen guten Tag auch Ihnen.
Diese Euklid-Mission ist ja nun wunderbar am Zug. Es funktioniert weitestgehend alles ganz gut. Zumindest habe ich nichts anderes gehört. Mhm, ja. Und was ist die Aufgabe nochmal für die Hörer grundsätzlich? Was soll Euklid leisten? Und was hat man am 19. März der Öffentlichkeit präsentiert?
Ja, also Euklid ist im Ganzen eigentlich eine Mission, ein Experiment im Bereich Kosmologie. Das heißt, es geht um die großen Dinge im Universum. Wir wollen am Ende einschränken, was es für, sagen wir mal, einen Blick aufs Universum gibt. Wir wollen Themen dunkle Energie, dunkle Materie im Prinzip einschränken. Was sind die großen Energiebestandteile unseres Universums? Hintergrund ist, wir wissen ungefähr, wie viel Energieinhalt im Universum sein sollen. Das haben die Planck-Mission und andere aus der kosmischen Hintergrundstrahlung ermittelt. Und wenn man das alles vergleicht mit dem, was wir so an sichtbarer Materie haben, also uns, also die Erde, Sonne, Sonnensystem, Milchstraße, also alles, was wir an Galaxien und Sternen am Himmel sehen können, dann macht das nur ungefähr 5% dieser Gesamtenergie bzw. Gesamtmasse aus. Fünfmal so viel ist das, was wir dunkle Materie nennen, von dem wir nicht wissen, was es ist. Das sehen wir in Rotationskurven von Galaxien, wo sich Sterne um das Zentrum drehen. Und wenn man vergleicht, wie schnell die sich bewegen müssten, wenn nur das, was leuchtet, Masse hat und wie schnell sie sich tatsächlich bewegen, dann ist da eine Diskrepanz. Wir wissen also, es gibt irgendwas, was nicht leuchtet, aber Masse hat. Wenn man dann noch weiter guckt, seit 25 Jahren ungefähr haben wir festgestellt, es gibt einen weiteren Energiebeitrag, wo wir nicht wissen, wo der herkommt, den wir dunkle Energie genannt haben, der im Prinzip dafür sorgt, dass das Universum aktuell sich nicht einfach gleichmäßig ausdehnt oder abgebremst ausdehnt, sondern dass das Universum, die Ausdehnung des Universums jetzt beschleunigt ist. Also das Wegfliegen von Galaxien wird aktuell schneller. Und eigentlich ist es so, ne, das Universum wird ein Urknall, da ist Materie im Universum und alles, was Masse hat, zieht eigentlich immer nur an. Anders als beim Magneten, wo es einen Nordpol und einen Südpol gibt, gibt es bei Gravitation ja immer nur eine Anziehungskraft. Und eigentlich müsste alles, was irgendwie voneinander wegfliegt und Masse hat, abgebremst werden. So, und das scheint nicht der Fall zu sein aktuell. Das heißt, da ist irgendeine Energiekomponente, die mehr tut, als nur Masse zu haben. Die scheint irgendeinen Druck auszuüben, so ähnlich. Und Euklid soll zwischen verschiedenen Vorhersagen verschiedener Theorien unterscheiden. Es gibt nämlich kein großes Wissen darum, was diese dunkle Energie wirklich ist. Die könnte aus Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie kommen, da gibt es so eine Integrationskonstante irgendwo, die würde eine bestimmte Vorhersage machen, was da für Energie sein könnte. Die könnte aber auch aus ganz anderen Theorien kommen, die ich Ihnen nicht alle beschreiben kann, die aber alle unterschiedliche Vorhersagen machen darüber, wie sich Strukturen im Universum über die letzten 13 Milliarden Jahre gebildet haben und die eine Vorhersage machen, wie schnell sich das Universum über die Zeit ausgedehnt hat. Und da soll Euklid in erster Linie Wissen drüber reinbringen.
Und das gelingt aber auch nur in Verbindung, so würde ich das sehen, mit den vielen, vielen anderen Teleskopen, die in den unterschiedlichsten Frequenzbereichen arbeiten.
In diesem Fall ist es ein Experiment, was eigentlich alleine selber schon viel Wissen mitbringt oder in Erfahrung bringen soll. Wir werden tatsächlich durch das Vermessen von einem Drittel des Himmels, da werden wir insgesamt von 2 Milliarden Galaxien die Entfernung bestimmen und die Form bestimmen. Dann gibt es bestimmte Diagnostiken, die wir nutzen, Stichwort schwacher Gravitationslinseneffekt und baryonakustische Oszillationen. Da kann man stundenlang drüber reden. Jedenfalls Euklid selber soll zum Beispiel die Expansionsgeschichte des Universums sehr, sehr detailliert, sehr genau vermessen. Das heißt, wir messen selber, wie groß war das Universum im Vergleich vor 10 Milliarden Jahren, von 9, vor 8, vor 7, vor 6. Und wir werden auch unabhängige Messungen machen darüber, wie sich großskalige Strukturen wie Galaxienhaufen über die Zeit gebildet haben. Und das alleine bringt schon sehr viel Einschränkungen der Theoriefamilien. Aber natürlich operiert Euklid nicht alleine und ignorierend, was sonst um uns herum passiert. Es gibt zahlreiche andere Missionen. Es gibt Vorarbeiten auf der Erde, ähnliche Himmelsdurchmusterungen. Es gibt Wissen aus anderen Gebieten im Bereich, was weiß ich, Expansion des Universums durch Vermessung von Supernovae und so weiter. Und diese ganzen Ergebnisse werden natürlich immer zu jedem Zeitpunkt zusammengenommen. Aber im Prinzip, Euklid soll Fortschritte machen, die im Prinzip vorher nicht möglich waren, weil wir halt als Mission mit einem Teleskop in den Weltraum gegangen sind, wo wir keine Atmosphäre über uns haben, die uns stört, wo wir keine Atmosphäre über uns haben, die bestimmte Wellenlängenbereiche nicht zugänglich macht. Und deswegen wird Euklid ein relativ großer Schritt sein im Vergleich zu all dem, was man bisher auf der Erde machen konnte.
Was haben jetzt die ersten Auswertungen ergeben, die ja am 19. März veröffentlicht worden sind?
Ja, das ist die große Sache. Euklid ist im Prinzip ein Experiment mit einem Ziel und einem Design, was auf ein Ziel hinführt, was alle Daten am Ende zusammenbringen soll. So, und das heißt, Kosmologie wird es erst wirklich erste Ergebnisse ab 2026 geben, die wirklich genauen Messergebnisse tatsächlich erst in zahlreichen Jahren, ich vermute so 2031, 2032. Das heißt, wir haben bisher noch keine Kosmologie gemacht. Dafür sind die Himmelsdurchmusterungsbereiche, die wir bisher abgeschlossen haben, zu klein. Und sie haben aber erlaubt, und das ist der Grund, weswegen wir tatsächlich diese stückweise Veröffentlichung machen. Sie erlauben uns, unsere ganzen Werkzeuge zu schärfen. So, das heißt, wir haben jetzt ungefähr 60 Quadratgrad am Himmel veröffentlicht am 19. März. Das ist im Vergleich zu dem Gesamtbereich von 13.000 oder 14.000 Quadratgrad, also einem Drittel des Gesamthimmels, ist das erstmal noch nicht viel. 14.000 Quadratgrad ist unser Ziel. Aber wir haben Daten, die schon fast oder sehr nah an der endgültigen Datenqualität sein werden. Das heißt, jede Wissenschaftlerin im Bereich sonstiger Astronomieprojekte kann bereits damit arbeiten, kann Forschung damit machen. Gleichzeitig können die Kolleginnen, die im Bereich Kosmologie diese Auswertungen in den nächsten Jahren machen werden, diese Datensätze, diese Teile bereits durch ihre gesamten Software-Pipelines durchlaufen lassen und bereits schauen, okay, wo brauchen wir Verbesserungen, wo brauchen wir vielleicht andere Daten noch dazu und was sind unsere Methoden, die wir im Laufe der nächsten Jahre verfeinern und so weiter müssen. Was wir jetzt im März veröffentlicht haben, diese 60 oder 63 Quadratgrad, entsprechen ungefähr, sagen wir mal, ein Drittel von dem, was das Hubble-Weltraumteleskop in seiner gesamten 35-jährigen Geschichte an Fläche beobachtet hat. Das heißt, das ist für Euklid sehr wenig. Für Weltraumbilder ist das bereits sehr, sehr viel. Und das heißt, wir haben angefangen, wir intern in unserem Konsortium, als auch jetzt seit dem 19. März Kolleginnen rund um den Globus, diese 60 Quadratgrad einfach für alle möglichen astronomischen Projekte, für alle astronomischen Fragestellungen zu nutzen, auszuwerten, von frei fliegenden Planeten oder substellaren Objekten in unserer Milchstraße bis hin zu der Suche nach den am weitest entfernten Quasaren und schwarzen Löchern. Und da gibt es erste wunderschöne Ergebnisse, zum Beispiel im Bereich Gravitationslinsen, also wenn Galaxienhaufen oder Galaxien das Licht von dahinterliegenden Galaxien so stark ablenken, dass man mehrere Bilder bekommt. Da gab es bisher ungefähr 1000 bekannte Linsen, wo Galaxien das Licht von Galaxien verzerren. Und Euklid alleine, unser Projekt alleine, hat in diesen 60 Quadratgrad über 500 Gravitationslinsen entdeckt. Die meisten davon waren bisher noch nicht bekannt. Und das zeigt zum Beispiel, damit bereits Studien machen kann. Und es zeigt auch dann, dass wir zum Beispiel im Bereich Gravitationslinsen Euklid das Feld einfach abräumen wird, weil wir halt 100.000 Stück davon in den nächsten Jahren finden, katalogisieren und auswerten werden.
Wenn ich mich recht erinnere, als die Raumfahrt begann, war das nur maximal eine theoretische Überlegung, was Gravitationslinsen angeht, ob das es überhaupt gibt in der Natur. Und jetzt finden wir solche fantastischen Bestätigungen.
Ja, ist erstaunlich. Ne? Und es ist auch ein wirklich, sagen wir mal, schöner Anblick, weil irgendetwas sehr, sehr Einfaches eigentlich passiert. Im Prinzip, Linsen kennen wir alle. Wir kennen Lupen, wir haben Brillen auf. Wir wissen, dass das Licht durch gewisse Dinge abgelenkt werden kann. Und Einsteins Relativitätstheorie hat im Prinzip gesagt, naja, Masse krümmt den Raum, das müsste eigentlich auch passieren. Und damit haben wir irgendwas eigentlich sehr Schlichtes und Einfaches. Man muss es nur angucken können. Und da halt die meisten Galaxien halt sehr lichtschwach sind, zumindest für menschliche Verhältnisse, braucht man halt irgendwas, was Licht gut einsammeln kann. Und dann sind die Durchmesser von solchen Systemen immer so klein, dass das von der Erde aus halt häufig schwierig ist. Und im Prinzip in jedem Bild, was Euklid macht, also wir haben intern immer so einen Kanal, wo wir schöne neue Bilder angucken, die gerade durch unsere Pipeline frisch durchgelaufen sind. Fast in jedem Bild ist irgendeine neue Gravitationslinse drin, wo jemand sagt, ah, guck mal hier. Und das ist einfach auch für uns einfach unglaublich, in so einer Zeit zu leben und so ein Teleskop betreiben zu dürfen und damit arbeiten zu dürfen, was solche Sachen fast alltäglich macht. Aber es nimmt uns definitiv nicht das Staunen, da jeden Tag wieder uns drüber zu freuen.
Nun wird berichtet, dass es ein Euklid-Konsortium gibt. Das bedeutet also, dass ganz viele daran beteiligt sind. Hätten Sie mal ein paar Zahlen für die Hörer?
Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen. Also im Prinzip, Euklid ist ja eine Mission der Europäischen Weltraumbehörde und die hat eine Kooperation eingegangen. Die hat nämlich gesagt, wir haben hier eine Mission, die sehr komplex ist. Und zwar technisch ist klar, ist ein Weltraumteleskop, das ist schon mal komplex, aber wir haben eine sehr komplexe Fragestellung. Wir wollen nämlich dunkle Energie einschränken. So, das ist irgendwas sehr Abstraktes. Das muss man im Prinzip irgendwie handhabbar machen. Und das wurde im Prinzip auf so eine Qualitätsfaktor zur Einschränkung der dunklen Energie runtergebrochen, der ganz, ganz, ganz am Ende von Analysen liegt. Und dazu wurde dann am Ende beschlossen zu sagen, okay, wir brauchen im Prinzip ein Wissenschaftskonsortium, was diese Rechnung und die Datenanalyse, die dafür notwendig ist und die Daten, die die Grundlage bilden soll, immer mitbetreut und mitdefiniert von Anfang an. So, und das heißt im Prinzip, damit seit 15 Jahren gibt es ein Konsortium, seit 2012 oder 2011 ist Euclid als Mission verankert. Ein Konsortium von mittlerweile über 2000 Leuten in, ich glaube, über 150 Institutionen, hauptsächlich in Europa, aber auch in den USA, Kanada und Japan, wovon viele hundert Leute über die Zeit dauerhaft aktiv waren, an der Hardware gearbeitet haben. Wir haben das Euclid-Konsortium hat die beiden Instrumente an Bord von Euclid geplant, finanziert, gebaut. Wir haben die Datenverarbeitung seit über 10 Jahren geplant, geschrieben und führen jetzt in 10 Datenzentren diese Analysen durch. Wir haben halt ständig mehrere hundert Leute gehabt über mehr als ein Jahrzehnt, die an dieser Entwicklung beteiligt waren. Ich glaube, insgesamt hatten wir, glaube ich, bald 3000 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Ingenieurinnen, Ingenieure, TechnikerInnen im Laufe der Jahre beigetragen haben und wahrscheinlich, wenn man in die Industrien geht, die dazu mitgearbeitet haben, sind es noch mehr. Weil wir hier ein sehr komplexes System haben, sowohl auf technischer Seite als auch in Datenverarbeitungsseite, als auch aktuell schlichtweg, um diese Maschinerie am Laufen zu halten. Und entsprechend haben wir ein großes Konsortium, was über 15 ESA oder 14 ESA-Mitgliedsländer und halt drei außereuropäischen Länder verteilt ist. Und wer Interesse hat, diese ganzen Bilder, die wir jetzt im März veröffentlicht haben, selber anzuschauen und dort viele zig Millionen Galaxien selber zu betrachten und in diesen Daten einfach rumzugucken. Es gibt von der ESA einen Webservice unter sky.esa.int. Dort gibt es einen speziellen Knopf für Euclid und dort kann man in Farbe tatsächlich in all unsere veröffentlichten Felder reingehen, bis man die Pixel im Hintergrund sieht. Es sind, glaube ich, 20 Millionen kleine Galaxien drin, viele große. Man kann anfangen, Gravitationslinsen zu suchen, zusammenstoßende Galaxien und so weiter und so weiter. Man kann sich da drin schön verlieren und das kann ich nur empfehlen. Das nennt sich ESA Sky und ist wirklich sehr toll und erlaubt, das auf dem heimischen Computer zu betrachten.
Soweit Dr. Knut Jahnke vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und Projektbeteiligten, der uns erste Einblicke gegeben hat zum Projekt Euclid. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben und ich hoffe, wir hören uns bald wieder, wenn es neue Ergebnisse gibt.
Danke, gerne und vielen Dank für die Einladung.
Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Top, Allumage P120, Décollage.
Vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana startete am 29. April 2025 mit einer Vega-C-Trägerrakete die ESA-Mission Biomass.
Separation P120.
Am Telefon begrüße ich hierzu Dr. Albrecht von Baaken vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, Erdbeobachtung. Schönen guten Tag, Dr. von Baaken.
Guten Tag, Herr Höhner.
Diese Mission ist erfolgreich ins All gestartet. In rund 666 Kilometer ein Kreisorbit wurde erreicht. Es ist ja ein recht stattlicher Satellit, über eine Tonne schwer und eine Radarantenne von 12 Meter im Durchmesser. Um was geht es bei dieser Mission? Denn der Name Biomass oder Biomass verrät ja schon einiges.
Ja, der Missionsname ist eigentlich Programm. Worum es bei der Mission im primären Sinne geht, ist, dass man die Biomasse, die auf der Erde existiert, und zwar die Waldbiomasse, weltweit vermisst. Dazu gehört aber auch, dass man nicht nur weltweit die Biomasse vermisst, sondern auch die Höhe der einzelnen Wälder mit monitort. Das hat bestimmte Hintergründe. Warum macht man Biomasse? Biomasse benötigt man eben aus vielen, vielen Anforderungen, nicht nur aus rein wissenschaftlichen, sondern auch aus gesellschaftlichen Ansprüchen.
Das bedeutet?
Der Wald selbst ist ein großer Kohlenstoffspeicher und wenn der Wald keinen Kohlenstoff mehr speichern kann oder weniger Kohlenstoff speichert, wird der Kohlenstoff in die Atmosphäre wandern und dann haben wir die Situation, dass der Treibhausgaseffekt oder der Treibhauseffekt sich verstärken wird und die Temperaturen ansteigen wird. Und in dem Moment kommen wir in die Änderung des Klimas und mit allen seinen Konsequenzen. Wir werden also unterschiedliches Wetter erleben, hier in Europa, aber auch weltweit. Stichwort ist immer wieder im Hintergrund das Wort Klimakrise, auch wenn ich persönlich selber das Wort Klimakrise nicht mag, weil Klima ist eine Beschreibung dessen, was eigentlich abläuft. Und die Krise ist mehr bei den Menschen dann.
Nun, diese Mission, für wie viele Jahre ist die angesetzt? Denn unsere Erde ist ja relativ groß. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn man die ganze Wälder praktisch unserer Erde erfassen möchte.
Die Mission selber hat eine nominelle Lebensdauer von 5 Jahren. Wir fliegen in einem niedrigen Erdorbit, das heißt, die Mission umkreist eigentlich die Erde in einem Orbit, der bei 666 Kilometern ist, so wie Sie es gesagt haben. Und man wird ungefähr alle 7 Monate die globale Biomasse vermessen haben. Und der Trick ist dabei, dass man innerhalb dieser 5 Jahren eigentlich immer eine Änderung der Biomasse mit aufnimmt. Und das kann man schon nach den ersten 1,5 Jahren sehr gut auseinanderziehen aus den Daten, sodass man auch da wiederum eine Information gewinnt, wie verändert sich zum Beispiel im Regenwald die Möglichkeit, Kohlenstoff zu speichern. Und das ist eine sehr wichtige Frage, wenn man eben das Monitoring machen will, um also, ja, da gibt es ein Stichwort, das ist das Pariser Klimaabkommen, zu verifizieren. Da die Mission die erste ihrer Art ist, die mit einer so großen Genauigkeit arbeitet, ist das wichtig, um hier das Monitoren eben durchzuführen. Und das bringt auch für die politische Entscheidungsfindung dann einen substanziellen Beitrag.
Nun, das ist eine europäische Mission, eine ESA-Mission, aber das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist mit entsprechendem Gerät beteiligt.
Ja, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist selber nicht mit Gerät beteiligt, sondern da ist die wesentlichen die deutsche Industrie beteiligt gewesen beim Bau. Aber das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist federführend in der Auswertung der Daten. Wir haben ein Institut für Hochfrequenztechnik, das also und Radartechnologie, das führend in der Auswertung von solchen Radarmissionen ist in verschiedenen Frequenzbereichen und die genau wissen, wie man entsprechende Algorithmen oder Methoden anwendet, um aus den Daten, die man also gewonnen hat, durch die Messungen entsprechende Aussagen treffen zu können. Und hier hat also dieses Institut federführend diese Algorithmen entwickelt. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, wenn wir einen Satelliten nach oben bringen, das gilt für nationale oder europäische, da schaut man vorher eigentlich auch, wie man so etwas messen kann. Und es gibt eben auch ein flugzeuggetragenes System im DLR und auch an demselben Institut und dort entwickelt man Vorläufersysteme und diese Erfahrung geht dann rein in der Entwicklung eines solchen Satellitensystems.
Wie hat man sich diese Mission vorzustellen? Ich erwähnte schon diese große Antenne von 12 Metern Durchmesser. Radarsatelliten gibt es schon eine geraume Zeit. Vor allen Dingen das Militär hat ja gerne Radarsatelliten eingesetzt, aber nicht nur. Wie hat man sich vorzustellen, wie das Gerät funktioniert?
Ja, Sie haben hier ein Radar bei einer definierten Wellenlänge, die Wellenlänge 70 Zentimeter. Man hat diese Wellenlänge gewählt, weil man mit den 70 Zentimetern sehr gut die Biomasse bestimmen kann, auch in der sogenannten vertikalen Ausdehnung, das heißt vom Boden bis zur Baumwipfelhöhe. Und was man macht, man baut eben ein Radarsystem auf einen Satelliten auf. Hier handelt es sich um ein sogenanntes Synthetic Aperture Radar. Man hat damit eine besondere Fokussierung, wenn man die Radarstrahlen auf die Erde aussendet. Und man erhält aus dem reflektierten Strahlung erhält man also diese Information, indem man sie über eine große Antenne wieder auffängt auf dem Satelliten und wieder zurück in ein Empfangssystem einbringt. Und dieses Empfangssystem verarbeitet erstmal auf dem Satelliten die Daten bis zu einem bestimmten Grad und sendet sie dann über eine Empfangsstation am Boden zurück.
Nun ist außer den europäischen Mitgliedern der ESA darüber hinaus noch entsprechende Staaten mit an diesem Projekt beteiligt?
Ja, in dem Fall ist es so, Bei Biomass hat man eine sehr große Empfangsantenne. Sie hat einen Durchmesser von 12 Metern und diese Empfangsantenne, die kann man nicht direkt an dem Satelliten aufbauen, sondern sie hängt sozusagen an einem großen Arm. Das ist ein langer Mast, der ausgefahren worden ist, 8,5 Meter lang. Und diese Empfangsantenne, das ist eine Spezialanfertigung, die kommt aus den USA. Und wir sind aber stolz, dass im Wesentlichen die hauptsächliche Technologie in Europa entwickelt worden ist, außer eben dieser Empfangsantenne.
Wir haben jetzt über die Biomasse auf der Erdoberfläche gesprochen. Nun ist es aber doch so, dass der größte Teil unseres Planeten von Ozean bedeckt ist. Die Biomasse, die im Ozean vorhanden ist, die ja ganz wesentlich auch für die Sauerstoffproduktion, ich denke da an Algen, vorhanden ist, die wird aber dabei nicht erfasst.
Nein, die wird dabei nicht erfasst, weil Algen nehmen sie nicht über einem Radar oder seltener über ein Radar auf, sondern das ist ein anderes Wellenlängenspektrum. Das machen sie mehr über optische Systeme. Das kann man mit dem deutschen Satelliten NMAP tun, aber eigentlich auch mehr dann im Küstenbereich. Natürlich ist es erstmal beeindruckend, dass 70% der Oberfläche der Erde durch Ozeane bedeckt sind und das hat natürlich auch einen Größenfaktor. Aber wesentlich ist, durch die Biomasse wird ein großer Beitrag zu dem, was wir für das Monitoren für das Pariser Klimaabkommen benötigen, genauer und auch viel besser quantifiziert. Und wir haben dann qualifiziertere Daten, um eben dieses Pariser Abkommen auch zu verifizieren. Daher ist diese Mission wichtig. Sie ist auch wichtig, aber im sozusagen täglichen Leben, denn wir können damit auch sehen, wie der zum Beispiel in den Tropen der Regenwald zurückgeht. Also es ist eine vielfältige Mission diesbezüglich. Wo wir auch nochmal einen weiteren Plus haben in die ganzen europäischen Missionen, aber auch die nationalen Missionen in Europa, die ergänzen sich gegenseitig. Also ich habe hier jetzt eine Mission, die die Biomasse misst. Wir werden in ein paar Jahren eine Mission haben, die den Kohlenstoffgehalt und Methangehalt in der Atmosphäre messen wird. Wir haben also weitere Missionen, die die Landoberfläche misst mit anderen Parametern. Man kann also diese Daten nehmen und miteinander vergleichen oder ergänzend auswerten.
Wenn ich jetzt speziell an den brasilianischen Urwald denke, dann gehe ich davon aus, dass Sie bei dieser Mission die Bäume recht gut lokalisieren können, den Stoffwechsel daraus ableiten können. Aber wie sieht es dann mit dem Erdreich aus? Denn die Bäume haben ja auch unterhalb der Stämme dann ein großes Wurzelwerk, wo ja auch etwas stattfindet.
Ja, die Mission ist erstmal dazu gedacht, die gesamte Biomasse zu vermessen. Da haben Sie recht, das wird hauptsächlich in Brasilien sein, weil hier der größte Anteil an Biomasse weltweit ist. Sie haben aber auch andere Missionen, wie zum Beispiel die europäische Mission SMOS, soll Moisture and Ocean Salinity Mission heißt das. Da können Sie dann zum Beispiel im Boden bestimmte Sachen auch herausfinden. Nicht unbedingt jetzt gerade im Regenwald, der für die Mission etwas dichter ist, aber hier haben Sie Möglichkeiten. Also das ist jetzt, Biomasse ist erstmal mehr der Regenwald an sich und die Situation, wie der Wald wächst. Daraus können Sie natürlich auch wiederum indirekt ableiten, was sich im Boden für Prozesse ergeben.
Ein deutscher Astronaut hat mal gesagt, die Wissenschaft liefert Daten und mehr kann sie vielleicht auch nicht. Und die Politik muss daraus die richtigen Schlüsse ziehen, um entsprechend handeln zu können. Könnten Sie das gut nachvollziehen?
Ja und nein. Inzwischen ist es so, dass wir ja nicht nur Daten liefern und die Raumfahrtagenturen weltweit, die arbeiten in Arbeitskreisen zusammen, um diese Daten auch in zum Beispiel bei Klimakonferenzen zur Verfügung zu stellen und den Politikern klarzumachen, aber nicht nur den Politikern, sondern den Entscheidungsträgern klarzumachen, dass man diese Daten benutzen kann, um weitergehende Entscheidungen zu treffen, also eine gesicherte Wissensbasis hat. Da gibt es so ein bisschen einen Überlapp an ja, nicht eine Grauzone, aber ein Überlapp, wo auch Wissenschaftler ganz klare Aussagen treffen können, die Politikern oder Entscheidungsträgern weiterhelfen, die richtigen Maßnahmen dann zu treffen.
Zur Koordination der wissenschaftlichen Nutzung wurde im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR ein Projektbüro im Max-Planck-Institut für Biochemie in Jena eingerichtet.
Es ist so, was wir machen, ist für alle ESA-Missionen richten wir ein Projektbüro ein. Und das hat den Hintergrund, also das ist einmalig eigentlich in Europa, das ist die einzige Raumfahrtagentur, die das macht. Wir wollen, dass alle Daten oder dass eben diese Missionen, die ESA aufsetzt, die sogenannten Earth Explorer, dass diese richtig erstmal unter die Wissenschaftler, aber unter Anwendungsentwickler gebracht werden, damit die Daten auch wirklich genutzt werden. Nicht nur wirklich genutzt werden, sondern optimal genutzt werden. Und wir setzen das Projektbüro nicht ein, wenn die Mission gestartet ist, sondern 3 Jahre vorher, manchmal auch noch früher, damit eben entsprechende Entwicklungen schon mal angestoßen werden. Sie haben am Anfang bei den Earth Explorern oder bei allen Missionen haben Sie immer eine Missionsidee und dann wird dann ein großes Dokument geschrieben, was man erzielen möchte, was für Produkte man generieren möchte. Und was Sie mit dem Projektbüro für eine Chance haben, ist, Sie bringen Menschen zusammen hier aus Deutschland, aus verschiedenen Bereichen und die kommen dann mit weiteren Ideen. Das heißt also, das sind eigentlich Ideen, die über die Mission hinausgehen. Aber uns ist eben wichtig, dass wir unsere sozusagen Science Community richtig angeregt haben, dass sie das machen. Das ist die eine Seite. Also das ist ja so, wir investieren per se für Deutschland gewaltig in diese Mission. Wir haben ungefähr 260 Millionen Euro da reingesteckt. Und dieses Geld muss ja dann auch irgendwo sich lohnen, dass man das reintut. Also dann ist die Nutzung nachher, die wissenschaftliche Nutzung, die ist ganz entscheidend. Und sie ist auch deswegen entscheidend, weil man damit, wenn ich eben solche Institutionen wie das Max-Planck-Institut für Biochemie in Jena mit einbeziehe, dann habe ich auch den Link zu den wissenschaftlichen Gremien, zum Beispiel UNFCCC, das ist also United Nations Framework Convention for Climate Change, die ja immer die Klimakonferenzen ausrichten, aber es gibt auch noch andere Konventionen wie REDD+++ und so weiter und den European Green Deal und Agenda 2030, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Und die können eben mit darüber all diese Sachen bedienen. Wir selber halten es für sehr notwendig, dass die Raumfahrtagenturen zum Beispiel bei diesen Gremien auch auftreten, um klarzumachen, dass also nicht nur eine Mission, sondern all diese Missionen in ihrer Gesamtheit, in ihrem Zusammenspiel beim Monitoring, zum Beispiel Klimamonitoring, aber auch bei dem Verständnis des Erdsystems mithelfen können. Also, was auch weiter wichtig ist, wir haben eine sehr hohe Industriebeteiligung aus Deutschland. Der Satellit selbst ist von Airbus Defence and Space gebaut worden unter der Führung von dem britischen Ableger dieser Firma. Das ist ja eine europäische Firma. Aber das Instrument selbst ist unter der Führung des deutschen Ablegers, also von Airbus Defence and Space GmbH in Friedrichshafen, gebaut worden, bis eben auf diese Antenne. Die wurde aber dort auch integriert. Und weitere Firmen, die haben zum Beispiel dazu beigetragen, dass also wesentliche Elemente für dieses Instrument auch auf dem Satelliten integriert wurden. Und da kann man viele Sachen herunterdeklinieren. Das möchte ich jetzt nicht tun. Das können Sie auf unserer Webseite lesen. Aber ich möchte auf einen Punkt hinweisen. Man macht auch bei dieser Satellitenentwicklung eine Technologieentwicklung durch, häufig, und das hat man jahrelang durchgeführt. Es wurde also zum Beispiel, und das ist jetzt sehr technisch, ein bestimmter Verstärker und ein Transistor entwickelt, den es vorher so nicht gab, und der hat eben von einer deutsch-französischen Firma unter einem deutschen Konsortium, und der hat dazu geführt, dass sie eine hervorragende Leistungsstärke eben auf dem Satellit haben für den Sender, und das alles sehr effektiv, denn der Satellit wäre viel, viel größer geworden, wenn sie das nicht gehabt hätten. Hätten sie noch eine größere Solarpanel haben müssen, sie hätten also noch eine viel stärkere Leistungselektronik haben müssen, und das ist eigentlich schon wiederum ein weiterer Schritt vorwärts, auch in Technologieentwicklung.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke zur Mission Biomass von Dr. Albrecht van Baken vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutsche Raumfahrtagentur im DLR Erdbeobachtung. Und wer noch mal ein kleines bisschen sich die Sache vertiefen möchte, da schaut einfach mal beim dlr.de vorbei und wird dann auch über diese Mission und andere Missionen informiert. Herzlichen Dank, Dr. Albrecht van Baken.
Ich bedanke mich, Herr Höhner.
Zurzeit umkreisen zwei Raumstationen unsere Erde, die internationale Raumstation, das größere Objekt, und die kleinere, die chinesische Raumstation. Und zurzeit sind 7 Menschen auf der internationalen Raumstation, 3 Personen auf der chinesischen. Und es ist die 73. Stammbesatzung an Bord der internationalen Raumstation. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrt Information. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
7 Menschen, wer sind die 7 und woher kommen sie?
Ja, Sie sagten ja schon, und man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, die 73. Stammbesatzung, das heißt, seit vielen Jahren gehört diese Raumstation, gehören Männer und Frauen dort im Weltall zu unserem täglichen Leben. Und die wenigsten denken da eigentlich dran, deswegen erinnern wir ja auch jedes Mal. Die Besatzung besteht aus den 3 Russen, Sergei Ruschikow, Alexei Subritsky und Kirill Piskov. Dann haben wir 3 Amerikaner dort oben, 2 Damen, Anne McLean und Nicole Ayers, und den Jonathan Kim und der Japaner Takuya Onishi, der dort vornehmlich natürlich in dem großen japanischen Modul der Raumstation arbeitet.
Welche Höhepunkte hatten außer der Wissenschaft und Erwartung der Raumstation die 7 zu erledigen?
Ja, da gab es am 1. Mai einen Ausstieg der beiden Damen an Bord, also Anne McLean und Nicole Ayers. Die haben über das Modul Quest die Station verlassen, um Montagearbeiten auszuführen, das heißt die Montage vorzubereiten für eine weitere ergänzende Solarzelleneinheit, IROSA heißen die ja, und es wurden Kabel montiert, eine Antenne versetzt, und der Ausstieg dauerte 5 Stunden und 54 Minuten. Am 23. Mai wurde das Transportraumschiff Dragon CRS-32 von der Station abgekoppelt. Die Wasserung erfolgte im Pazifik vor der Küste von Kalifornien am 25. Mai. Immerhin wurden 3,4 Tonnen an Gerätschaften wieder zur Erde zurückgebracht, daraus runter natürlich viele wissenschaftliche Experimente, dann auch ein Experiment, was lange außerhalb der Station war, wo Materialien getestet wurden, Misse 26 heißt das, dann auch von der Europäischen Raumfahrtbehörde einige Experimente, und derzeit ist also kein amerikanisches Transportraumschiff an der Raumstation.
Und was kommt in den nächsten Wochen auf die internationale Besatzung zu?
Ja, das ist vornehmlich erst einmal ein Besuch eines bemannten Raumschiffes. Wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe schon über die Axiom 4 Mission berichtet. Da hat sich der Start aber verschoben. Der wird nun am 8. Juni um 15.11 Uhr unserer Zeit erfolgen in Cape Canaveral. An Bord wird die Kommandantin Peggy Whitson sein. Sie ist Astronautin der Firma Axiom. Pilot ist Shubhanshu Shukla. Das ist ein indischer Astronaut der Raumfahrtbehörde ISRO. Dann ein Missionsspezialist für die ESA, ist ein ESA-Projektastronaut, Slavoj Uczanski-Wisniewski aus Polen, und ein privates Programm aus Ungarn, das ist Tibor Kopa, der dort mit an Bord sein wird. Am 9. Juni sollen sie an der ISS dann anlegen und bis zum 23. oder 24. Juni bleiben. Dann ist die Wasserung vor Kalifornien vorgesehen. Es wird eine Vielzahl von Experimenten geben, gerade auch von der europäischen ESA, aber auch bei der Vorbereitung eines eigenen bemannten Raumfluges in Indien. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und natürlich gibt es auch Forschungsaufgaben für den Ungarn mit an Bord. Dann werden wir Anfang Juli den Austausch eines russischen Progress-Transporters haben. Am 1. Juli soll der alte Transporter MS-29 ablegen von der Station. Und dann wird am 5. Juli das neue Raumschiff Progress MS-31 am Preuß-Stutzen anlegen. Eventuell wird es einen weiteren Ausstieg geben, um diese IROSA-Montage vorzunehmen, also von amerikanischer Seite. Das steht aber noch nicht fest.
Nun, neben der Raumstation gibt es ja in den USA umfangreiche Pläne, tiefer in das Weltall bemannt vorzudringen. Und gleichzeitig werden aber aus dieser Hemisphäre von Sparplänen gesprochen. Wie vereinigt sich das? Das kann nicht irgendwie funktionieren.
Nein, wird es erstaunlich. Wir müssen erstmal sehen, um was geht es eigentlich. Wir haben das Artemis-Programm. Da gab es ja bislang einen unbemannten Flug an Bord einer SLS-Trägerrakete, dieser größten Trägerrakete, die in den USA von der NASA in Entwicklung gegeben wurde. Und das ist das Positive daran. Hier wird sich wohl nichts mehr daran ändern. Dieser Flug wird stattfinden, Artemis 2, mit einem ersten bemannten Orion-Raumschiff. Der Start ist jetzt frühestens für April 26 geplant, also im kommenden Jahr. Drei US-Astronauten werden an Bord sein, Gregory Wiseman, Victor Glover und als einzige Dame Christina Koch. Zusatz ein Kanadier, der dann an Bord sein wird, Jeremy R. Homan. Letzterer erster Flug, die anderen haben schon jeweils einen Flug absolviert. Nach dem Test des Raumschiffes in einer hohen Erdumlaufbahn wird der Überflug zum Mond erfolgen. Man wird in größerer Entfernung am Mond vorbeifliegen, also einmal den Mond umfliegen, bevor man dann zur Erde zurückkehrt. Der Flug kann 10 Tage dauern, aber auch ausgeweitet werden auf etwa 21 Tage. Dann steht Artemis 3 an. Das ist eigentlich auch eine gesetzte Sache, an der man wohl nicht mehr rütteln will, zumindest jetzt bei der Planung und bei den geplanten Kürzungen. Artemis 3 ist die bemannte Mondlandung. Hier ist ein Zeitplan vorgesehen, das Mitte 2027 zu machen. Die Orion-Kapsel würde dann mit 4 Astronauten zu einer 30-tägigen Mission starten. Und zwar zunächst in einen Mondorbit. Dort würde man an einen Starship-Mondlander, wir haben das öfter darüber gesprochen, an einen Starship-Mondlander koppeln. 2 Astronauten würden umsteigen und mit diesem Lander in der Nähe des Südpols landen. Sie würden dann etwa eine Woche auf der Mondoberfläche bleiben, um dann zurückzukehren in einen Mondorbit, wo Orion wartet und dann der Rückflug erfolgt, nachdem die beiden Mondlandeleute zur Besatzung von Orion zurückgekehrt sind. Allein der Zeitplan 2027 erscheint mir für völlig unmöglich. Das Starship hat noch keinen erfolgreichen Flug gemacht in der Erdumlaufbahn. Es müssten Betankungsaktionen gemacht werden. Dieses ja bemannt fliegende Mondlandefahrzeug, das muss entsprechend ausgerüstet sein. Das muss einen unbemannten Test geben. Das alles sieht mir doch alles sehr, sehr, sehr vage aus. Nun ist es aber so, dass bei den vom Weißen Haus geplanten Sparmaßnahmen, das ist noch nicht durch die Parlamente, das ist eine Vorgabe vom Weißen Haus, also von Trump, es darum geht, danach nichts mehr in Richtung Mond zu machen. Das heißt, man will die Raumfahrt völlig kommerzialisieren. Wenn die NASA weiter zum Mond fliegen will, dann muss sie das kaufen bei privaten Anbietern. Da gibt es im Prinzip nur SpaceX mit der Variante, die eben beschrieben ist, oder Blue Origin von Jeff Bezos, der ja selbst einen Mondlander baut. Das Programm eines Gateway, einer Station am Mond, ist damit gestorben. Die Entwicklung einer SLS Block 2 ist ebenfalls gestorben und es wird dann keinen eigenständigen bemannten Raumfahrt der NASA geben. Die NASA müsste kommerziell kaufen. Ziel ist dann der Mars. Das ist das neue Ziel. 2026 will dann Elon Musk unbemannte Raumfahrzeuge zum Mars schicken und bereits 2028 bemannte. Da fragt man sich, wie realistisch ist das eigentlich alleine nur vom Denken her, vom Zeitplan 28 bemannt zum Mars zu fliegen. Also hier darf man doch sehr dran zweifeln. Übrigens hat das Ganze natürlich auch Auswirkungen auf Europa und auf Deutschland. Wir bauen als Europa in Bremen die Antriebseinheit, das Servicemodul des Orion-Raumschiffs. Das für den kommenden Flug, das ist klar, das ist bereits in den USA und wird bereits zusammengebaut, während für die Mondlandemission das Modul auch bereits fertig ist. Und wir haben eigentlich Verträge für weitere. Das funktioniert dann nur noch kommerziell und hier schaut man doch mit großen Bedenken auch in Europa darauf. Und ich denke mal, wir werden sicherlich in den kommenden Ausgaben immer wieder mal auf dieses Programm zurückkommen, ob es denn wirklich so in dieser extremen Form stattfinden wird.
Und wie weit wirken sich denn die Sparmaßnahmen auf die internationale Raumstation aus?
Es ist derzeit so, dass tatsächlich vorgesehen ist, wenn diese Pläne realisiert werden, dass auch hier kräftig gespart wird. Und so werden in Zukunft an Bord der Crew-Austauschmission nur noch 3 Astronauten sein auf amerikanischer Seite statt 4. Also die Besatzung wird auf 6 herunterreduziert. und die werden etwas länger im Weltraum bleiben, sodass innerhalb von 2 Jahren ein ganzer Flug gestrichen werden kann. Das ist übrigens auf russischer Seite ebenso vorgesehen. Also hier ist der Rotstift durchaus auch zu spüren.
Soweit unser Ausflug, was danach die Pläne sind, die nach der Raumstation kommen sollen, beziehungsweise die Erdumlaufbahn verlassen sollen. Es wird darüber hinaus noch weitere private Raumstationen geben, eine russische Raumstation und sicherlich die chinesische noch stärker ausgebaut. Und eine indische Raumstation ist auch in der Planung. Alles Themen für eine spätere Zeit. Herr Fellenberg, es gibt auch noch eine zweite Raumstation, die chinesische. Was lässt sich da kurz sagen?
Ja, in aller Kürze. Es ist ja eine neue Stammbesatzung mit Shenzhou 20 dort angekommen, seit dem 24. April an Bord. Am 29. April ist dann die alte Besatzung mit Shenzhou 19 sicher gelandet, nach einer Flugzeit von 182 Tagen, 8 Stunden und 40 Minuten. Die neue Besatzung ist, wie gesagt, seit April dort oben. Es ist die Shenzhou 20 Besatzung von Chen Dong, dem Kommandanten, dem Piloten Chen Songrui und dem Missionsspezialisten Wang Ji. Letzte bei der erste Flug, während Chen Dong bereits seinen dritten Raumflug macht. In der Zwischenzeit gab es einen Ausstieg aus der Raumstation. Chen Dong und Chen Songrui haben dort vornehmlich Schutzschilde angebracht, die gegen Kleinteiler die Raumstation schützen sollen. Schließlich kommen dort Mikrometeoriten vor, aber eben auch kleinste Bruchstücke von Raumfahrtaktivitäten. Und hier ist das bei den letzten Ausstiegen auch schon gemacht worden, dass man zusätzlich Schutzschilde dort anbringt, um die Station zu schützen. Der weitere Ausbau ist im Prinzip für das kommende Jahr geplant. Es stehen weitere Module an, auch ein Astronomiemodul, was immer zeitweilig an der Station angekoppelt sein soll. Hier gehen die Planungen richtig gut voran und ich denke mal, die chinesische Raumstation wird uns auch weiterhin sehr viele interessante Einblicke gestatten in die Arbeit der Chinesen im Weltraum.
Soweit der Herr Fellenberg zur internationalen Raumstation, zum Mondprogramm der USA und zur chinesischen Raumstation. Wir hören uns gleich wieder im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Und da sind wir jetzt beim Monat April 2025 angekommen. Hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, der uns die einzelnen Missionen vorstellen wird. Herr Fellenberg, wie ging es los am 1. April, glaube ich?
Aber erst einmal ein Überblick, es war ein sehr interessanter Monat. Es waren 26 Starts, leider ein Fehlstart dabei. Dabei gelangten 335 Satelliten ins All. Es waren 3 bemannte Starts in diesem Monat. Einer aus Russland, einer aus China, einer aus den USA. Allein 14 Mal kam die Falcon-Rakete zum Einsatz, darunter 2 neue Booster, das heißt also 2 neue Erststufen, die ihren Erstflug absolviert haben. 2 Landungen gab es auf den Landeplätzen an Cape Canaveral. Die anderen landeten alle sicher auf den entsprechenden Schiffen. Und 7 Starts erfolgten in China. Bleibt also nicht mehr viel für den Rest der Welt übrig. Beginnen wir am 1. April mit dem Start einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral, dem ersten bemannten Start des Monats, eine Dragon-Kapsel mit der Missionsbezeichnung Fram 2. Das ist ein privat finanzierter bemannter Raumflug gewesen, der als erstes über die Pole der Erde ging, also mit einer Bahnneigung von 90 Grad. Und mit an Bord der Missionskommandant, der das alles finanziert hat, Chun Wang, ein gebürtiger Chinese, der jetzt in Malta lebt, beziehungsweise die maltesische Staatsbürgerschaft hat. Kommandantin des Raumfahrzeuges war Janik Mikkelsen aus Norwegen, Pilotin Rabea Rogge aus Deutschland, aus Berlin und der Missionsspezialist Erik Phillips aus Australien. Die Wasserung im Pazifik erfolgte bereits am 4. April, also ein sehr kurzer Raumflug von 3 Tagen, 14 Stunden, 32 Minuten und 38 Sekunden. am 1. April noch ein Start in China, in Yiuquan, an Bord einer Changzheng 2D-Trägerrakete Hulian Wang JS-06. Das sind Testsatelliten, 4 Testsatelliten in dem Falle, für ein künftiges Internetnetz von Satelliten. Am 3. April eine weitere Changzheng-Rakete, eine Changzheng 6 in Taiwan, an Bord Tianping 3A02. Das ist ein Satellit zur Kalibrierung von Radar-Bodeneinrichtungen, mit denen erdorbitale Objekte beobachtet werden sollen. Weiterhin ist eine Atmosphärensondierung geplant. Am 4. April in Vandenberg in Kalifornien eine Falcon 9, der erste Starlink-Start des Monats, die Gruppe 1113, weitere 27 Satelliten an Bord. Gefolgt am 6. April vom nächsten Starlink-Start, Gruppe 672, eine Falcon in Cape Canaveral mit 28 Satelliten an Bord. Gefolgt von einem weiteren Starlink-Start, G1111, mit einer Falcon-Rakete in Vandenberg wieder, am 7. April mit 27 Satelliten an Bord. Dann der nächste bemannte Raumflug am 8. April in Baikonur an Bord einer Soyuz 21A-Trägerrakete, Soyuz MS-27. Das ist ein weiterer bemannter Zubringer zur ISS, die Bezeichnung ISS-73S. Das Andocken erfolgte bereits nach 3,5 Stunden am Starttag am Modul Prichal, Kommandant Sergei Ryschikow, Bordingenieur Alexei Subritsky und weiterer Bordingenieur der Amerikaner Jonathan Kim. Die Landung ist gegenwärtig für den 9. Dezember diesen Jahres geplant. Am 10. April dann wieder ein Start in China, in Xichang, an Bord einer Changzheng 3B-Trägerrakete Tongxing Yishuqian 17. Das ist ein Satellit, der offiziell Tests von Breitbandkommunikationsdiensten dienen soll. Es handelt sich wohl eher um einen SIGINT, also einen Funkfrühwarnsatelliten. Am 12. April ein militärischer Start an Bord einer Falcon 9 Trägerrakete in Vandenberg NROL 192. Das sind 22 Starshield-Satelliten der Aufklärungsbehörde NRO, die dann die Bezeichnung USA 499 bis 520 erhalten haben. Am 13. April wieder ein Starlink-Start, die Gruppe 1217 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit 21 Satelliten an Bord. Gefolgt vom nächsten Starlink-Start G673 am 14. April an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral. Am 16.04. dann der Start von 2 Militärsatelliten, die Bezeichnung USA 521 und 522 erhalten haben, in Vandenberg. Und zwar ein ganz seltener Start einer Minotaur 4-Trägerrakete. Das ist eine Feststoffrakete, die dann noch eine Buxierstufe dort oben drauf hat. Und diese beiden Satelliten erreichen eine Umlaufbahn wahrscheinlich in 600 Kilometer Höhe. Es gibt keinerlei Angaben über die Aufgaben dieser beiden Satelliten. Am 18. April in China in Taiwan an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete Xi'an 27A bis 27F. Diese Satelliten dienen der Überwachung der Weltraumumgebung, wie es dann in den offiziellen Meldungen heißt, vermutlich jedoch spezieller Erdüberwachungsmissionen für eventuell militärische Möglichkeiten oder wirtschaftliche. Hier gibt es keinerlei weitere Angaben. Am 20. April in Vandenberg eine Falcon 9 Trägerrakete mit der Mission NROL 145. Wie zu vermuten ist, ist es wieder ein Starshield-Start, 22 Satelliten der Aufklärungsbehörde NRO an Bord, die dann die Bezeichnung USA 523 bis 544 erhalten haben. Am 21. April eine unbemannte Dragon-Kapsel CRS-32 an Bord einer Falcon-Trägerrakete. Hier geht es bei diesem Start von Cape Canaveral darum, einen unbemannten Transporter zur ISS zu schicken. An Bord der Rakete war die Kapsel C-209.5. Die Kopplung erfolgte am IDA-Z, also nach oben gerichteten Kopplungsstutzen auf amerikanischer Seite am 22. April. 3021 Kilogramm Versorgungsgüter und Experimente an Bord im nach hinten offenen Tank. 2 Experimente STP-H10 aus den USA mit vornehmlich militärischen Experimenten und ACES von der ESA. Da geht es um Tests von Atomuhren. Beide Systeme sind dann am europäischen Modul Columbus angesetzt worden. Am 22. April dann die Mission Bandwagon 3. Das ist eine Felgenträgerrakete in Cape Canaveral. Hier geht es vornehmlich darum, einen weiteren koreanischen Radaraufklärungssatelliten ins All zu bringen, CORSAT 3 oder 425 SAR-3, die 425, das ist die Projektnummer. Mit an Bord ein kleiner 6U-CubeSat-Satellit von 11 Kilogramm Masse, Tomorrow IOS-9. Der dient der Erdbeobachtung und der Gewinnung meteorologischer Daten. Wichtig aber auch für uns hier in Deutschland das Experiment Phoenix 1. Das ist eine Wiedereintrittskapsel der Firma Atmos Space mit einem flexiblen Hitzeschild, das also quasi aufgeblasen wird. Nach dem Deorbit der Oberstufe wurde das abgetrennt und es kam wohl zu einer erfolgreichen Wasserung, was allerdings nicht bestätigt wurde, weil sie weit ab vom Ziel niedergegangen ist und Daten lediglich beim Wiedereintritt empfangen wurden. Und so ist nicht ganz klar, wie erfolgreich dann die ganze Sache war. Da Schiffe in dem neuen Wasserungsgebiet nicht vorhanden waren, ist die Kapsel aufgegeben worden. Am 24. April dann der nächste bemannte Start, diesmal in China, Changzheng 2F Trägerrakete in Yuquan, Zhenzhou 20, ist dort zur dortigen Raumstation CSS Tiangong gestartet. 6,5 Stunden nach dem Start erfolgte die Kopplung am radialen Stutzen der Station. Kommandant Chen Dong, Pilot Chen Zhongrui und Nutzerspezialist Wang Ji an Bord. Es ist bereits die 9. Stammbesatzung im Weltraum und damit haben alle 3 Nationen, die bemannte Raumfahrt ausführen können, bemannte Starts gemacht innerhalb von nur 3 Wochen. Am 25. April eine weitere Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit einer Starlink-Mission G674 mit 28 Satelliten an Bord. Am 27. April wieder eine chinesische Rakete in Xichang, eine Changzheng 3B-Trägerrakete mit Tianlian 205. Das ist ein Geodaten-Relais-Satellit, der unter anderem auch dazu dient, über X- und Q-Band-Kommunikationseinrichtungen die Verbindung auch zur bemannten Raumstation Tiangong zu halten. Am 28. April wieder ein Starlink-Start mit einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral, 23 Satelliten an Bord der Gruppe 1223. Am 28. April weitere Hulian-Wang-D-Satelliten, das ist eine zweite Gruppe von 10 Digui-Internet-Satelliten, die dem nationalen Guangwang-Netz dienen. Sie werden auch als Tsinghua 02A bis 2J bezeichnet und dienen vornehmlich staatlichen und militärischen Aufgaben. Am 28. April ein weiterer Starlink-Start, die Gruppe 1109 an Bord einer Falcon-Rakete, wieder in Vandenberg in Kalifornien mit 27 Satelliten an Bord. Und neu der nächste Player in der Runde des Aufbaus großer Netze von Kommunikationssatelliten, Internetsatelliten. Und zwar der erste Einsatzstart zum Aufbau dieses Netzes von der Firma Amazon am 28. April an Bord einer Atlas-Rakete, als das 551, die stärkste Variante der Atlas, in Cape Canaveral, die Mission Kuiper KA-01. Insgesamt waren 27 dieser Kuiper-Satelliten an Bord. Sie ähneln in etwa den OneWeb-Satelliten und haben eine Masse von 572 Kilogramm. Am 29. April ein weiterer Starlink-Start, eine Falcon 9 in Cape Canaveral, die Gruppe 1210 mit 23 Satelliten an Bord. Dann eine sehr interessante europäische Mission am 29. April in Kourou gestartet, eine Vega-C-Rakete, das ist ja diese Feststoffrakete, mit einer AWOM-Buxierstufe oben auf, an Bord Biomass. Hier geht es darum, mit diesem Forschungssatelliten eine Bestandsaufnahme der irdischen Biomasse zu machen. Das heißt, Waldgebiete zum Beispiel zu beobachten, inwieweit diese sich auf der Erde reduzieren und wie weit diese für die Biomasse auf der Erde eben sehr wichtig sind. Also eine sehr interessante und für uns alle bestimmt wichtige Mission. Gebaut wurde der Satellit von Airbus mit einer Masse von 1131 Kilogramm und Hauptaufgabe oder Hauptanlage an Bord ist eine P-Band-SAR-Radaranlage. Die Lebensdauer soll 5 Jahre betragen. Und nun kommt als letzter Start leider ein Fehlstart am 29. April in Vandenberg, eine Firefly-Alpha-Rakete, die einen Testsatelliten LM-400-Demo ins All bringen sollte, der von Lockheed Martin stammt und einen Satellitenbus testen sollte. Nach dem Trennen der Oberstufe oder der Zweitstufe ist die Erststufe in die Düse der Oberstufe geflogen und hat diese weitgehend abgerissen und also schwer beschädigt, sodass zwar das Triebwerk selbst weiterarbeitete, quasi ohne Düse, und die Schubkraft nicht gereicht hat, die Orbitalgeschwindigkeit zu erreichen. Der Absturz des Satelliten erfolgte dann nördlich der Antarktis. Das waren die Missionen des Monats April 2025.
Ich bedanke mich für die Übersicht bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen.
Bitte schön.
Mit dem